ich habe ja vor 2 oder 3 Wochen gepredigt, gell? Und dann kamen ein paar Leute zu mir und haben gesagt, das war eine gute Predigt. Dann habe ich mich gefragt, was war jetzt an der Predigt gut? Weil es war nämlich so, ich habe mich vorbereitet am Samstagabend, ich fange schon eigentlich früher an, immer montags, Dienstag, Mittwoch, aber dann so wirklich ins Schreiben komme ich dann immer erst am Samstagabend. Und ich glaube, so um 8 oder 9 habe ich angefangen und ich glaube, ich bin direkt eingeschlafen auf der Couch. Und am nächsten Morgen wieder aufgewacht und ich habe es nicht mehr geschafft, irgendwelche Notizen zu machen. Und ich habe nichts aufgeschrieben und trotzdem war die Predigt gut. Dann habe ich gedacht, vielleicht ist das das Richtige. Meine Frau sagt immer, ich soll so Sachen nicht erzählen, sondern ich soll einfach ganz normal, professionell, ich soll mich nicht entschuldigen, wenn irgendwas nicht. Heute war es genauso, gestern Abend um 9 bin ich auch wieder eingeschlafen. Aber ich bin trotzdem vorbereitet und ich habe ja auch den Heiligen Geist, das ist jetzt keine Ausrede, aber manchmal hilft er mir und ich habe das Wort Gottes heute dabei. Und vielleicht können wir ja auch ein bisschen zusammenarbeiten. Das Thema ist heute das Kreuz, das kam schon in den Liedern durch, hast du das gewusst, dass wir heute was nicht gewusst? Wow, es waren mindestens 2 Lieder über das Kreuz oder 3. Jetzt habe ich erstmal eine Frage, habt ihr mal in letzter Zeit irgendwo mit einem Kreuz zu tun gehabt? Ich habe jetzt zum Beispiel gestern hinten beim Globus, da lag so ein Grabstein im Müllhammer mit einem Kreuz. Habt ihr in letzter Zeit mit einem Kreuz was zu tun gehabt? War die auf einem Gipfel, wo ein Kreuz stand? Oder? Also ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht über das Kreuz und ich finde, das Kreuz ist eigentlich so was Anstößiges, das nervt. Und das schreibt auch Paulus eigentlich. Er sagt, dass das Kreuz eine Torheit ist für die, die verloren gehen. Weil ich meine, überlegt euch doch mal, das Kreuz, das ist ja eigentlich ein Instrument damals gewesen, mit dem man Menschen getötet hat und gequält hat. Man weiß, dass die Barbaren das damals erfunden haben und dass die Römer übernommen haben und es war eigentlich extra so gemacht, damit die Leute einen ganz langsamen und qualvollen Tod haben, dass sie quasi ersticken und längere Zeit eine Qual haben. Und sowas haben wir heute als Symbol, ist eigentlich irgendwie komisch. Deswegen das Kreuz, ich finde, das hat was so ein Anstößiges. Also mich stößt es an, ich kann nicht so gut über das Kreuz nachdenken. Und das Zweite, was ich anstößig finde an dem Kreuz, ist eigentlich so dieses Blut des Kreuzes. Das finde ich irgendwie auch, boah. Also früher, ich komme ja von der Landwirtschaft und da geht man mit dem Tod ja eher sehr radikal um. Also zum Beispiel, wenn eine Katze Kinder geboren hat und man wollte die nicht, dann hat man die einfach getötet, die Babys. Sowas kann man heute gar nicht mehr sagen. Und als ich 12 Jahre alt war, musste ich erst schon mal ein Schaf schlachten. Und da hat mein Vater das Schaf aufgehängt, das war ausgeblutet, ich musste das Fell mit einem Messer, so das Fell runter und dann die Gedärme raus und dieses Blut lief raus. Und danach hat man dann Wurst gemacht und Blutwurst vor allem. Und das Blut, was ich da in den Händen hatte, ich finde das ekelhaft, Blut. Also für mich ist das ein Anstoß. Ich weiß nicht, wie das für euch ist. Und deswegen kann ich das ein Stück weit verstehen, dass für Leute das Kreuz eigentlich ein Stress ist. Und heute in der Theologie ist es auch ein Stress für Leute. Das Kreuz ist ein Stress. 2021 kam ein Buch raus von ein paar Leuten von der FEG und ein paar Leuten vom GJW. GJW ist so diese Jugendinitiative von unserem Bund. FEG ist diese andere Gemeinde. Und das Buch heißt Glauben, Lieben, Hoffen. Und in diesem Buch hat man 103 Tipps so für Leute, die gläubig sind, so Tipps für den Glauben und Antworten auf Fragen. Und was die nicht gewusst haben, dieses Buch hat eine große Welle ausgelöst und ganz viel Gegenwind bekommen. Aber was in dem Buch geschrieben wird, repräsentiert eigentlich so diesen liberalen Flügel von dem, was Christen heute glauben über das Kreuz und über die Versöhnung. Und ich lese euch mal ein paar Ausschnitte. Sie widmen sich ja einer Frage, musste Jesus für unsere Sünden sterben? Diese Frage führt zum Kern der Person Jesu Christi und seines Heilshandelns. Und das Neue Testament beschreibt viel über die Kreuzigung und die Auswirkungen. Und jetzt kommen sie irgendwann zu dem Punkt und sagen, historisch betrachtet erfüllte sich kein von jeher angelegter göttlicher Heilsplan. Niemand hätte sich angesichts des Sterbenden am Kreuz angemaßt, genau darin ein planvolles Handeln Gottes zu erkennen. Also sie sagen quasi, das Kreuz ist gut und recht, aber das hat keinen Inhalt als einen Heilsplan. Das bedeutet eigentlich nichts. Sondern Jesus starb, so wie wir alle sterben. Das war die Konsequenz seines Lebens. Das ist eine Antwort, die sie geben. Dann sagen sie, insofern wusste Gott, dass Jesus sterben würde, weil jeder Mensch sterben muss. Dass das Sterben auf diese Art kam, lag eher daran, dass Jesus sich während seines Lebens auf dieser Erde zu viele Feinde gemacht hat. Also der zweite Punkt ist, was sie sagen, weil Jesus so viele Feinde hat, selber Schuld, deswegen haben sie ihn getötet. Dann geht es weiter, die Vorstellung eines strafenden Gottes und die Notwendigkeit eines unschuldigen Opfers sei ein Fehlverständnis. Denn um die Sünde der Menschen hinwegzunehmen, braucht es eigentlich kein Opfer und kein Geopferten, weil er ein gnädiger Gott ist, ohne dass Gott durch Töten und Blutvergießen milde gestimmt werden müsste. Das geht jetzt noch immer so weiter, aber sie sagen quasi, wir müssen Gott nicht milde stimmen, wir brauchen kein Kreuz, wir brauchen keine Sühne, keine Versöhnung durch Blut. Als ich früher mal in Kenia war, da war das immer so, 90% der Leute sind Christen. Wenn du mit jemandem gesprochen hast, dann hat er immer gesagt, ja, ich bin Christ. Und irgendwann haben wir überlegt, wie kriegen wir denn raus, ob die wirklich Christen sind. Weil die waren ja gleichzeitig noch verstrickt in ihre okkulten Sachen und so. Und dann haben die irgendwann gesagt, wir fragen sie immer, ob ihr getauft seid. Und als man sie dann das gefragt hat, da wurde es dann immer brenzlig. Wenn sie nicht getauft waren, war klar, sie haben es doch nicht so, sind es doch nicht so wirklich Christen. Sie finden es nur gut, aber Taufe war nichts. Jetzt vergleiche ich das mit heute. Heute gibt es viele Leute in Gemeinden, die sagen Christen, sie sind Christen. Und wie kriegen wir raus, wo sie wirklich stehen? Und jetzt gebe ich euch eine Aufgabe. Fragt sie mal, wie sie zum Sühnetod Jesu stehen. Wo sie da stehen. Oder fragt sie mal, wie sie das verstehen mit dem Kreuz. Und wenn die Antwort, die sie euch geben, das zeigt, wo sie stehen und wie sie zur Bibel stehen und zum Kreuz. Worthaus ist da ja auch ganz stark, kennt das jemand von euch? Worthaus ist so eine Initiative von der evangelischen Landeskirche aus eigentlich, hauptsächlich über Siegfried Simmer, das sind teilweise richtig gute Vorträge, sehr wissenschaftlich. Für mich als Theologen, da geht mir manchmal das Herz auf, so was sie an Wissen haben. Aber es gibt auch Vorträge, zum Beispiel einen über das Kreuz, wo der eine Doktor referiert und sagt, das Kreuz lässt sich logisch nicht erklären und es macht keinen Sinn, dass Jesus am Kreuz sterben musste. Das sollte euch jetzt einen Blick geben, so wo wir gerade stehen, was, so verstehe ich das, was christlich gerade an liberalem Gedankengut über Europa oder über die christliche Welt durchdringt. Und probiert es mal aus, fragt die Leute mal, wie sie zum Sühnetod stehen. Ich habe das nämlich neulich gerade mal ausprobiert bei jemandem, wo ich mir nicht sicher war. Und dann hat er gesagt, ah, Sühnetod, ich weiß nicht, Kreuz, ja, okay. Sehr spannend. Und früher jetzt damals, als die ersten Christen gläubig wurden, war das ja genauso. Man hat ja dann in den Katakomben von Rom, also außerhalb von Rom, wo diese ganzen Gräber sind, die so unterhalb sind, da haben sich die Christen ja versteckt, als sie verfolgt wurden. Und da hat man ja immer überall so Zeichen gefunden von den Christen, zum Beispiel diesen Fisch. So, das war ein geheimes Zeichen der Christen. Oder ein anderes Zeichen war die Taube. Aber man hat nicht das Kreuz verwendet, weil man hat extra Zeichen verwendet, die niemand erkennt. Das war so bis zum 2. Jahrhundert und dann hat sich das ein bisschen verändert. Ab dem 2. Jahrhundert hat man dann versucht, was für Zeichen kann man denn verwenden, dass die Leute sehen, dass wir Christen sind? Was werden sowas? Dann hat man zum Beispiel einen Hirten, der ein Schaf trägt, genommen. Oder auch wieder die Taube, oder man hat dann ein Bild gemalt, wo Abraham seinen Sohn opfert oder so. Aber das Kreuz hat man am Anfang gar nie genommen, weil man wollte nicht diesen Zusammenhang schaffen. Aber irgendwann war klar, was nehmen wir denn? Und mit dem 6. Jahrhundert und auch schon davor, mit der konstantinischen Wende, kam dann irgendwann das Kreuz als das Symbol für das Christentum. Weil man erkannt hat, dass die Theologie im Neuen Testament eigentlich immer auf das Kreuz hinausläuft. Wenn ihr mal die Evangelien lest, da geht es ganz viel um das Kreuz. Und selbst in der Offenbarung dann geht es 19 Mal um das Lamm, das geschlachtet ist. Und was ist das Lamm, das geschlachtet ist? Das ist Jesus am Kreuz. Also die Kraft unseres Glaubens, und das habe ich ja gemeint, da komme ich nachher dazu, das liegt im Kreuz. Das, was da am Kreuz passiert ist, das ist das Entscheidende für unseren Glauben. Das ist der Fokus und das ist der Wendepunkt in der Geschichte. Und das Kreuz ist sogar historisch belegt. Also wir wissen, diese Kreuzigung fand wirklich statt. Das gibt es in keiner anderen Religion, dass du einen historischen Fakt hast. Das Kreuz steht und was Jesus dort am Kreuz getan hat, das können wir gerade jetzt in dieser Osterzeit erleben. Dazu müssen wir jetzt aber eins verstehen. Dieses Blutvergießen, das ja ein bisschen so ein Anstoß ist. Wieso musste das sein? Und dazu gehe ich mit euch ins Alte Testament. Und da gab es ja das Gesetz des Mose. Und da steht ja drin, wenn du jemandem was kaputt gemacht hast, musst du ja dir das ersetzen. Also wenn du zum Beispiel das Rind von deinem Nachbarn irgendwie dummerweise getötet hast, musst du auch wieder ein Rind bringen. Was wäre das jetzt so in unserer Zeit? Wenn ich dem Rainer gegen das Auto fahre, muss ich dem Rainer ein neues Auto hinstellen. Also ich muss das, was ich kaputt mache, immer wieder ersetzen durch das Gleiche. Und dieses Gesetz ging dann so, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also wenn ich dazu beigetragen habe, dass du einen Unfall hattest und dein Auge rausging, dann musste ich wieder ein Auge bringen. Genauso, ich lese es mal, 2. Mose 21, entsteht ein dauernder Schaden, so sollst du geben Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand und Fuß um Fuß und so weiter. Also wenn jemand gestorben ist, dann musste wieder jemand sterben, um das gut zu machen. Also heute in diesen arabischen Kulturen ist es übrigens noch so, wenn du aus irgendwelchen Gründen jemanden tötest von der Familie, gibt es diese Blutrache und sie werden dafür sorgen, dass wieder jemand von deiner Familie getötet wird. Weil das kommt daher von diesem, wenn ein Leben genommen wird, muss ein Leben gegeben werden. Und jetzt geht es weiter in 3. Mose 17, Vers 11. Und das ist eigentlich sehr spannend, denn des Leibes Leben ist im Blut. Und ich habe es für den Altar gegeben, dass ihr damit entsühnt werdet. Also das Leben von uns Menschen ist im Blut. Das könnte man jetzt medizinisch bestimmt beweisen. Unser Arzt ist heute nicht da, aber das Blut ist da, wo das Leben drin ist. Und das sagt die Bibel auch, dass das Blut steht für Leben. Jetzt wurde ja unser Leben eigentlich ist verloren gegangen. Also Gott hat ja gesagt, wenn ihr von dieser Frucht isst, dann müsst ihr sterbend sterben. Also ihr müsst sterben. Das ist geistlich gemeint. Also wir sind eigentlich tot. Und wie kommen wir wieder zum Leben? Wir können nur wieder zum Leben kommen, wenn ein anderes Leben dafür gegeben wird. Oder wenn Blut vergossen wird. Das heißt, das Grundsätzliche, was wir verstehen müssen, es musste Blut vergossen werden. Es musste ein Leben gegeben werden, damit wir wieder leben, weil wir tot waren. Das heißt, das Erste, was am Kreuz passiert ist, ist, dass durch das Vergießen dieses Blutes wir Leben bekommen. Und jetzt sitzt ihr heute Morgen hier und denkt, boah, das ist ganz schön viel so, das ist auch wirklich, es ist ein bisschen komplex, aber es ist auch ein bisschen hochgegriffen, so dieses Blut und dieses Kreuz. Aber eigentlich ist es ganz einfach, nämlich indem wir zu diesem Kreuz kommen und an dieses Kreuz gehen und etwas empfangen. Unser Problem ist, dass wir etwas bringen wollen. Und heute Morgen habe ich dann so gebetet für diese Predigt. Und es war auch irgendwie so ein Kampf um dieses Wort und was predige ich jetzt? Und es war auch so ein Kampf, dass ich gemerkt habe, ich verstehe das gar nicht so richtig mit diesem Kreuz, was das eigentlich bedeutet. Dann habe ich immer zu Jesus gesagt, hilf mir doch, das zu verstehen. Und sprich doch bitte heute Morgen durch mich, dass ich euch was sagen kann. Was kann ich euch denn mitgeben? Und dann habe ich mich so schwach gefühlt und irgendwann kam aber dieser Gedanke, dass ich euch sagen soll, dass ihr aufhören sollt, es selbst zu versuchen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, um den es heute Morgen geht. Ich rede jetzt hier nicht nur irgendwie von diesem Kreuz und irgendwas, sondern ich möchte eigentlich, dass wir heute Morgen an dieses Kreuz kommen und dass wir das erleben und dass wir endlich aufhören, es selbst zu versuchen. Ich weiß gar nicht, warum wir es immer wieder selbst versuchen. Wir denken halt, komm, ich schaffe das irgendwie. Ich möchte jetzt gut sein vor Gott. Ich möchte ihm doch jetzt was bringen. Ich möchte doch zeigen, was ich kann. Aber Gott sagt, ich habe am Kreuz alles für dich getan. Und das ist das Entscheidende. Und jetzt springe ich ins Neue Testament. Hebräer 10, Vers 14. Ihr dürft ja bei mir auch die Handybibel aufschlagen. Und da heißt es, denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Da steht ja dieses Wort Tetelestai. Das habe ich euch letztes Mal schon mal erklärt. Wer weiß das noch, was das bedeutet? Also Jesus sagt am Kreuz, es ist vollbracht. Kriegt das noch jemand zusammen? Weiß noch jemand die Zeitform? Ich habe die Regina damals als Beispiel genommen. Weißt du das noch, Regina? Dann muss ich euch das nochmal erklären. Du weißt noch? Nee, also hier im Garten, ja doch, das ist gut mit dem Garten, das Beispiel, genau. Also es ist so, Jesus ist ja am Kreuz, ne? Und dann stirbt er und er sagt, es ist vollbracht. Und die Zeitform ist in Griechisch im Perfekt geschrieben. Und das Perfekt ist eine ganz spezielle Zeitform und es bedeutet so viel wie, wenn die Regina zu Hause putzt, ihr Haus. Und ich sage das jetzt im Perfekt, in dieser speziellen Zeitform. Wenn die Regina ihr Haus am Sonntag geputzt hat und ich sage, die Regina hat das Wohnzimmer geputzt, nehmen wir mal das Wohnzimmer. Und es steht im Perfekt, dann ist dieses Wohnzimmer für alle Zeiten und für immer sauber. Das wird nie mehr dreckig im Perfekt. Ja. Und wenn Jesus sagt am Kreuz, es ist vollbracht und es steht im Perfekt, dann ist es für alle Zeiten fertig. Nie mehr muss man da was tun. Das war das Beispiel. Und es ist vollbracht, sagt er am Kreuz. Und jetzt kommen wir und wir denken immer, wir müssen noch was dazu tun, aber Jesus sagt, es ist vollbracht. Und in Hebräer 10, Vers 14 steht dann, denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Und hier steht das gleiche Wort und die gleiche Zeitform. Wir sind vollendet durch dieses eine Opfer. Wir werden dann zwar noch geheiligt, steht da, also das ist dieser Prozess, der dann anfängt, wo wir Jesus immer ähnlicher werden. Aber das, was in uns geschehen ist durch dieses Opfer, das ist perfekt. Da kann man nichts hinzufügen. Also wenn wir ans Kreuz kommen, das Erste, was passiert ist, wir bekommen Leben. Und das, was dann passiert ist, das in uns, das ist perfekt, das ist vollendet. Da kann man nichts mehr machen. Wir kriegen ein neues Leben am Kreuz. Was wollt ihr dem noch hinzufügen? Das ist fertig, ein für alle Mal. Das Wohnzimmer von der Regina ist für immer sauber. Das ist schon ein Traum, oder? Und ihr könnt da nichts mehr schrubben, ihr könnt da nichts mehr polieren. Das wird nicht besser, eher schlimmer. Das Erste, was wir annehmen, dass es für immer perfekt ist und dass wir perfekt gemacht sind. Also wir sehen, am Kreuz findet eigentlich so ein Tausch statt. Ich habe mich jetzt gefragt, was passiert eigentlich jetzt, wenn ich so zum Kreuz komme und bete? Da findet ein Tausch statt. Ich komme nämlich mit was zum Kreuz und ich kriege was. Und mit was komme ich? Eigentlich nur mit Schrott und mit nichts. Ich komme eigentlich mit Sachen, die ich nicht brauchen kann. Die bringe ich ans Kreuz und Jesus gibt mir was anderes. Also ich komme als ein toter Mensch und Jesus gibt mir Leben. Und jetzt könnte man sagen, wenn wir ans Kreuz kommen, da findet immer so ein Tausch statt. Zum Beispiel Epheser 1, Vers 7. Ich gehe mit euch jetzt noch ein paar Bibelstellen durch und dann machen wir es ganz praktisch. Dann gehen wir zum Kreuz, oder? Epheser 1, Vers 7, mal gucken, wie schnell wir sind. Ich habe mir nicht überall einen Marker hingemacht. Die Gefängnisbriefe sind es. Galater, Epheser. Genau, das Erste, was da stattfindet, ist dieser Tausch, dass wir Erlösung finden. Durch seine Gnade. Das Zweite, was stattfindet, 1. Petrus 2, Vers 24. Er hat unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot sein für die Sünden und für die Gerechtigkeit leben. Denn durch seine Wunden sind wir geheilt. Der zweite Tausch, der stattfindet, wir bringen unsere Sünden und wir empfangen seine Gerechtigkeit. Und auch hier wieder, das ist perfekt, da können wir nichts mehr dran rütteln und nichts dazu tun. Alles, was wir am Kreuz empfangen, ist immer perfekt. Wir empfangen eine Gerechtigkeit. Fünftens, Jesus wurde zum Fluch, damit ich Segen empfange. Galater 3, Vers 14. Der Fluch trifft nicht mehr uns, sondern wir sind vom Fluch freigekauft und werden jetzt gesegnet. Das heißt, wenn wir mit den Flüchen auf unserem Leben, also Flüche sind ja immer Sachen, die Menschen über uns ausgesprochen haben und die auch manchmal wirken, Flüche sind so geistliche Verwerfungen, wie jetzt du das vorhin erzählt hast, dass wir geistlichen Dingen Macht geben. Dann heißt es, am Kreuz ist der Fluch des Gesetzes oder jeder Fluch gebrochen und wir empfangen den Segen. Dann 2. Korinther 8, Vers 9. Jesus wurde arm und macht uns reich. Also wir kommen als Arme ans Kreuz und bekommen Reichtum, also Reichtum meint so Überfluss eigentlich. Wir bekommen alles, was ihm gehört. Und dann noch Jesaja 53, Vers 6. Hier haben wir eine Prophetie von Jesaja. Ich habe das damals mal ausgelegt, als ich über Jesaja gepredigt habe, dass das eigentlich die Mitte ist von diesem zweiten Kapitel. Das zweite Kapitel ist ja so dieses, wie das Evangelium. Und die Mitte ist hier eigentlich Jesaja 53, Vers 6. Dass wir alle in die Irre gingen, wie Schafe, und er warf unsere Übertretung auf ihn. Dann Vers 5, er wurde zerschlagen um unserer Sünde willen, um unserer Missetaten willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Also was Jesus am Kreuz getragen hat, ist eigentlich Schande, Schmach und unsere Übertretung. Und auch Ablehnung hat er da getragen. Die haben ja dann ihn da gesehen, haben gesagt, Sohn Gottes, du sagst, du bist der Sohn Gottes und kannst nicht mal selber runterkommen vom Kreuz. Dann hat er Schmach ertragen. Also wir gehen davon aus, dass er nackt war, dass er nicht, wie er manchmal gezeigt wird, noch was umhatte, sondern komplett nackt. Da hing er da am Kreuz und hat das alles getragen. Und zwar in dem Sinn, er hat es für uns getragen. Es war eigentlich das, was wir verdient haben. Und wenn wir ans Kreuz kommen mit unserer Ablehnung, mit unserer Schmach, mit unserer Schande, dann hat er das getragen und er nimmt es weg. Und deswegen gibt es eigentlich keinen Weg am Kreuz vorbei, weil da findet dieser Tausch statt. Wir müssen an das Kreuz und wir müssen aufhören, es selbst zu versuchen. Manchmal gibt es ja diese Treiber, dass wir uns abgelehnt fühlen. Und dann versuchen wir groß Karriere machen, wir versuchen überall der Erste zu sein, wir versuchen toll zu sein. Manchmal gibt es diese Treiber, dass wir uns schämen für das, wie wir sind, und wir versuchen toll zu sein, wir versuchen es immer selbst. Aber meine Botschaft heute Morgen ist, Wir dürfen an das Kreuz kommen und Jesus gibt uns dann das, was wir brauchen. Er gibt uns Leben, er gibt uns Reichtum, Fülle, er gibt uns Anerkennung, er nimmt diese Scham weg, diese Schmach, er nimmt unsere Schuld weg, er reinigt uns. Deswegen gibt es aus meiner Sicht keinen Weg am Kreuz vorbei. Ich habe noch eine Geschichte gehört vom Zac Ponan, kennt den jemand? Der ist Pastor in Indien und der predigt auch sehr radikales Evangelium. Und er erzählt, wie er in Indien über die Straße wollte, und in Indien fahren halt viele Autos und da kannst du schnell mal umgefahren werden, wie ein Mann ihn retten wollte. Und das hat er auch geschafft. Er hat ihn zur Seite geschubst, so damit dieser LKW ihn nicht überfahren hatte. Aber dieser Mann hat dann seine beiden Beine dabei verloren, lag dann im Krankenhaus. Die mussten dann beide amputiert werden. Und dann sollte er in das Krankenhaus, oder er ist dann in das Krankenhaus, hat überlegt, was kann er denn diesem Mann sagen? Was sagst du jemandem, der dein Leben gerettet hat und der dafür seine Beine verloren hat? Dann hat er gedacht, ja, ich kann jetzt sagen, ich bete für dich, aber dann meint er, das wäre so typisch christlich, wir sagen, wir beten für dich, das kostet uns gar nichts. Und dann hat er ihm gesagt, du hast dein Leben für mich gegeben, du hast deine Beine für mich verloren. Wenn es immer irgendetwas gibt, was du nicht tun kannst, weil du keine Beine hast, dann sag mir, was es ist, dann komme ich und tue es. Und egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, wenn ich gerade bei der Arbeit bin, egal was es ist, wenn du mich anrufst und du brauchst mich, dann komme ich sofort. Das ist alles, was ich tun kann. Und er hat gesagt, und ich werde dich unterstützen mit meinem Geld. Ich werde dir Geld geben und ich werde immer, wenn du mich brauchst, werde ich sofort kommen. Und er beschreibt dann so, das war das Mindeste, was er tun konnte und es hat immer noch nicht für ihn selber gereicht, aber mehr konnte er nicht tun. Und er vergleicht es dann mit Jesus und sagt, Jesus hat alles für uns getan. Und wenn Jesus uns ruft und sagt, jetzt mach doch dies oder das oder komm ans Kreuz und gib dein Leben für mich hin, dann ist es doch das Mindeste, was wir tun können, dass wir unser Leben für ihn hingeben. Wenn er uns anruft, wenn er uns braucht, dass wir unser Leben hingeben. Und da möchte ich euch heute Morgen einladen, gerade auch jetzt direkt, dass wir jetzt vor dieses Kreuz treten. Im Gebet, jeder für sich. Und dass ihr das nochmal einfach darüber nachdenkt, dass das Mindeste, was wir tun können, ist, dass wenn er uns ruft und sagt, komm an das Kreuz, er, der sein Leben gegeben hat, dass wir darauf hören und unser Leben geben. Und wenn du heute Morgen hier bist, und du merkst, dass Jesus dich an dieses Kreuz ruft und zu dir sagt, ich möchte dein Leben und gib mir doch dein Leben, dann folg doch dieser Einladung jetzt und bet zu ihm und sag, lieber Herr Jesus, ich möchte dir mein Leben geben. Amen.